Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich.
Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday.
Wenn du mich liebst, tust du das.
My parents died.
Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben.
Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat.
Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer?
Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen.
Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 3. Das Alibi.
This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Jens Söhring, an inmate in Buckingham Correctional Center.
Ich sitze hier also in einem, das ist ein dreieckiger Raum. An zwei Seiten des Dreiecks sind 32 Zellen mit je zwei Mann. Ich schaue also hier, ich kann da, wo ich sitze am Telefon, kann ich also in drei der Zellen direkt reinsehen und einfach zugucken, was die Männer da machen. Und hinter mir gibt es ein Kartenspiel und also im Gemeinschaftssaal hier.
Willst du mal erzählen, wie dein Tag anfängt, wie er angefangen hat und wie er jetzt weitergehen wird?
Ja, der Tag fängt immer an mit einer Trillerpfeife zur Zählung um etwa 5.45 Uhr. Um 6.30 Uhr kommen wir aus den Zellen raus, da wird die Tür geöffnet. Dann fängt bei mir der Arbeitstag an. Ich kann hier Mails abschicken von über einen Kiosk im Gemeinschaftssaal. Da muss ich meinen Player einstöpseln, andocken. Dann geht's zum Frühstück. Nach dem Frühstück gehe ich 1 bis 2 Stunden auf den Sportplatz. Dann wird wieder gezählt um etwa 11 Uhr. Dann kommen wir um 12 Uhr aus den Zellen wieder raus. Dann gibt es Mittagessen. Und ich verbringe den Rest des Tages damit, Mails zu schreiben und Briefe und Telefonate. Das dauert dann bis, um 6 Uhr werden wir nochmal gezählt. Um kurz vor 8 höre ich auf zu arbeiten. Dann schaue ich ein bisschen fern, dann werden wir wieder gezählt und dann schlafe ich ein.
Sag mal, wie ist das da eigentlich mit dieser Zählung?
Wir werden also eingeschlossen in die Zellen und die Wächter kommen in den Gemeinschaftsraum rein und blasen in ihre Trillerpfeifen und gehen von Zelle zu Zelle und schauen rein, ob noch beide da sind, beide Zellenmitbewohner. Und wir müssen dafür also aufstehen. Wir müssen also nicht irgendwie was sagen, aber wir müssen aufstehen, damit die sehen können, dass wir noch leben.
Kommen dich viele besuchen? Und ist das gut für dich?
Ich habe seit einiger Zeit, mag ich nicht mehr Besuche erhalten. Also abgesehen von Anwälten und so weiter. Ich fühle mich unwohl dabei. Ich kann das nicht richtig erklären. Außerdem, das ist auch so, dass hier sogar einige der Mitglieder des Wachpersonals sind Gangmitglieder. Die sind es also, die hier Drogen und Handys ins Gefängnis reinschmuggeln. Aber das Gefängnissystem darf das nicht zugeben, dass es die Wächter sind, die das alles machen, fast alles machen. nicht die Insassen. Deshalb wurden also die Bedingungen im Besuchersaal sehr verschärft. Das ist am Telefon schwer zu erklären. Heutzutage sind Besuche kein erfreuliches Erlebnis mehr. Und es ist alles zwecklos, denn der angebliche Grund für die Verschärfung der Bedingungen, nämlich die Drogen und die Handys, kommen gar nicht über den Besuchersaal rein, die kommen über die Wächter rein.
Wie hält man das aus?
Ich meine, ich bin, ich möchte beinahe schon sagen, leider ein sehr resilienter Mensch. Weil ich keine Ausrede habe, nichts zu tun. Wenn ich mal endlich mal so richtig ausflippen könnte und aufgeben könnte, wäre das schon beinahe eine Erleichterung. Denn dann könnte ich die Verantwortung für den Freiheitskampf niederlegen. Aber das kann ich nicht. Denn ich schaffe es ja. Ich schaffe es seit 32 Jahren, schaffe ich es immer. Ich kriege also keine Pause, ich kriege keine Ferien. Ich kann die Verantwortung nicht von mir schieben. Ich muss das machen, denn im Grunde genommen geht es mir psychologisch ganz gut. Ich kann also nicht sagen, oh, es ist alles so schrecklich, ich muss aufgeben, ich gebe auf. Kann ich nicht machen. Ich muss weiterkämpfen.
Ich bin Karin Steinberger, Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Und ich sitze hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher. Wir haben zusammen den Film The Promise, das Versprechen gemacht und machen jetzt den Podcast zusammen über den Fall Söhring Haysom von NDR und SWR.
Ich habe ganz am Anfang dieser Geschichte ganz schrecklich gelogen. Man kann mir gar nicht glauben, denn das Problem ist ja, dieser Fall ist so verdammt kompliziert.
Hatten Sie beide Pläne, nach Washington zu gehen?
Ja, hatten wir.
Jens meinte, komm und frei aus im Weekend.
Jens meinte, ich schulde ihm ein Wochenende.
Wie kamen Sie dorthin?
Wir mieteten ein Auto. Ich mietete ein Auto.
Sie hat genau die Geschichte erzählt, die wir in den frühen Morgenstunden im Marriott Hotel in Georgetown zusammengebaut haben. Dass sie in Washington geblieben sei, während ich nach Bedford fuhr und ihre Eltern umbrachte. Das hat sie erzählt.
Was machten Sie, nachdem er ging?
Als er weg war, ging ich in die nächste Bar. Ich bestellte ein paar Drinks und kaufte ein paar Gramm Heroin. Dann ging ich zurück zum Hotel.
Sie hatten was?
Ich hatte einen Trip. Ich war drauf.
Wegen der Drogen?
Ja, ich schmiss mir LSD ein. Die Tatsache, dass ich meine Mutter so sehr hasste, ich fühlte mich dafür verantwortlich, auch Jens da hineingezogen zu haben. Ihm gewissermaßen erlaubt zu haben, wie ich es heute sehe, meine Eltern umzubringen.
Fuhren Sie selbst nach Lynchburg?
Nein.
Ich habe ihr gesagt, ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. An dieser University of Virginia haben wir A Tale of Two Cities von Charles Dickens durchgenommen. Sidney Carton nahm die Schuld auf sich, damit der Charles Darnay mit der Frau, die sie beide liebten, glücklich werden könnte. Das war es, was mir durch den Kopf ging. It is a far, far better thing I do than I've ever done. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Im Gegensatz zu dem Sidney Carton in A Tale of Two Cities war es ja so, mein Vater war Diplomat. Ich hatte einen Diplomatenpass mit einem diplomatischen Visa. Ich könnte diese ritterliche Geste machen, das Leben meiner Freundin retten, aber selber nicht mit dem Leben zahlen müssen.
Wir erwarteten, dass die Polizei in den nächsten Stunden auftauchen würde. Und wir dachten, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und einen Plan austüfteln, wie ich es getan hätte und was ich der Polizei sage, um die Geschichte glaubwürdig zu machen. Das Drehbuch, was an diesem Tag geschah.
Was ist jetzt passiert? Also was ist seine Version, was ist ihre Version?
Er sagt, sie sagt ihm, er soll ins Kino gehen, falls die Eltern draufkommen und zwei Karten besorgen. Und er ging in einen Film, hat auf sie gewartet, sie kam nicht, hat dann im Hotel was bestellt, ging in den zweiten Film, sie kam nicht, dann hat er sich gedacht, dann geht er noch in den dritten, er war schon ziemlich sauer. Und dann kam sie spät nachts um 2 Uhr, auch voller Blut und sagte,
nicht nach ihrer Version, nach seiner Version nicht.
Nach seiner Version kam sie ins Hotel und sagte, I killed them, it was the drugs. So, und ohne Blut. Haben sie in dieser Nacht, nach seiner Version, haben sie dann besprochen, weil er sofort gesagt hat, meine große Liebe wird auf den elektrischen Stuhl schmoren. Wie kann ich sie retten? Ich bin Diplomatensohn, ich komme nach Deutschland, Jugendstrafrecht, 8 Jahre, die sind nichts für diese große Liebe. Und so sagt er das, dann haben sie in dieser Nacht noch besprochen, zwar nie wieder danach darüber gesprochen, was sie erlebt hat. Also sie hat ihm gesagt, bist du reingekommen, wie war das Zimmer, wo waren die Eltern? Alles, was er angeblich über diesen Tatort wusste, wusste er von dieser Nacht. Und er hat dann gesagt, weil sie ja dachten, die Polizei kommt jede Sekunde jetzt hier an. Das war ihre Version, die sie in dieser Nacht besprochen haben.
Genau. Und jetzt ihre Version ist, dass sie, und das erzählt sie später dem Staatsanwalt, dass er zurückgekommen ist, voller Blut gewesen wäre. Sie hätte vor dem Kino gewartet und sie wären dann gemeinsam ins Hotel gegangen. Das ist ihre Version.
Ich meine, er ist vorgefahren, eingewickelt in ein Betttuch voller Blut in Georgetown, Washington, also mitten in der Stadt, holt er sie ab an einer Ecke, irgendwann in der Nacht. Also an dieser Version stimmen ja schon so viele Sachen, wo ich jetzt schon mal nachfragen würde. Ja?
Das Gefühl, was ich erinnere, ist, dass ich also panische Angst hatte. Denn mir war noch nie etwas auch nur annähernd so Wichtiges in meinem Leben passiert, wie so ein Problem zu lösen. Ich war so geschützt aufgewachsen. Ich hatte eigentlich noch nie ein richtiges, echtes Problem zu lösen gehabt in meinem ganzen Leben. Ja, ich war ein praktisches Kind, geistig. Ja, ich war 18 Jahre alt, aber mit einer Krise fertig zu werden, das hatte ich noch nie machen müssen.
Geben Sie den Geschworenen ein Beispiel, wie dieses Gespräch ablief.
Zum Beispiel, was war im Haus passiert? Was machte Ihre Mutter? Was passierte dann?
Sind die Lichter an, sind die Lichter nicht an? Gehst du hin, klingelst du? Wer öffnet die Tür? Ich musste ja irgendwie ein Motiv erfinden, dass die Eltern nicht wollten, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Das haben wir von Romeo und Juliet geklaut. Ich mit Charles Dickens und A Tale of Two Cities und dann zusammen mit Romeo und Juliet und dann auch noch Macbeth, ja? Auf dieser Ebene haben wir das besprochen. Anlehnend an Shakespeare.
In a little honky-tonky village in Texas, there's a guy who plays the best piano by far. He can
incoming call. Press the pickup button to answer.
Hello.
Spreche ich mit DC Watson, Detektiv Büro?
I'm out of town right now. I'll be back on Friday.
Ich bin am Freitag zurück.
Okay, thank you.
I was hired by an attorney by the name of Gail Ball.
She was looking. Ich wurde von einer Anwältin namens Gail Ball beauftragt. Sie suchte einen Privatdetektiv.
Was guilty of this.
Sie glaubte nicht, dass Jens Söring schuldig in dieser Sache ist. Und ich erkannte viele Ungereimtheiten.
Als Jens Samstagnacht nach Washington zurückkam, was sagte er dazu?
Ich war in der Rocky Horror Picture Show und ich kam aus der Vorführung und wartete am Straßenrand. Er fuhr vor, er war auf der anderen Straßenseite und ich ging rüber. Als ich die Autotür öffnete, ging das Licht im Auto an. Er trug eine Art weißes Bettlaken und war voller Blut, von Kopf bis Fuß.
Miss Hasem, Sie sagten den Ermittlern, dass Sie und Jens Söring eine Abmachung trafen, bevor er Washington verließ, dass Sie ins Kino gehen und je 2 Tickets kaufen würden, um ihm ein Alibi zu verschaffen.
Das habe ich wohl gesagt, ja.
Aussagen gegenüber der Polizei, in denen Sie eindeutig gelogen haben, nicht wahr?
Ich erinnere mich nicht.
Where does it stand before I change my story?
Ich glaube, ich sagte,
Miss Haysom, how are we supposed to know what's true?
Woher sollen wir wissen, was wahr ist?
Yes, I have some.
Sie haben schon so viele Dinge erzählt, oder nicht?
Ja, habe ich, Sir.
Diese ganze Nacht, das wurde zum Unthema. Es war immer da. Ja, es war also irgendwie, in Englisch gibt es diesen Ausdruck, the elephant in the room, ja, das war dieses große schwarze Loch in unserem Leben, um das wir so herumtanzen mussten.
Ich weiß auch nach 11 Jahren Recherche nicht, wer in dieser Nacht wen umgebracht, ich weiß es nicht. Und jetzt gerade vor ganz kurzem haben sie ihn das 13. Mal abgelehnt. Und das Parole Board ist auch die Institution, die jetzt das Letzte, was er noch probiert, das ist das Pardon. Er will eigentlich nicht nur von der Bewährungskommission freigesprochen werden, sondern er will, dass sie sagen, du bist unschuldig. Weil für ihn alles auf dem Tisch liegt. Und natürlich, er wurde als Einzeltäter verurteilt. Er alleine, Jens Söring alleine, ist an diesem Tag dahingegangen und hat beide Haysoms brutalst ermordet, mit einem Messer. So wurde er verurteilt. Und jetzt ist Blut von 2 anderen Männern am Tatort? Wie passt das?
Ich war telefonisch in Kontakt mit Dr. Howard Haysom, Elizabeths Bruder. Er sagte mir am Telefon, dass er glaube, dass Elizabeth etwas mit dem Mord an ihren Eltern zu tun hat. Also fuhren wir nach Charlottesville, um mit Elizabeth zu sprechen. In der Polizeiwache der University of Virginia. Bei diesem Interview beschlossen wir, Good Cop, Bad Cop zu spielen. Sie erklärte uns, sie habe zusammen mit ihrem Freund ein Auto genommen. Es sind ungefähr 240 Meilen von der University of Virginia in Charlottesville nach Washington, D.C.
I'm sitting there thinking, wait a minute. It's about a 2-hour drive.
Ich saß da und dachte, Moment mal, es sind ungefähr 2 Stunden Fahrt von Charlottesville nach Washington, D.C.
Sie erzählte uns, dass sie sich verirrt hätten, mehrere Male an diesem Wochenende.
Doch, wenn man auf die 29 in Charlottesville fährt, dann ist es praktisch eine schnurgerade Strecke, direkt bis zum Weißen Haus.
Don't take a rocket science to figure that out.
Wie sollte man sich da verirren? Ich werde niemals vergessen, an diesem Sonntag, als Ricky und ich ihn verhörten. Ich dachte mir insgeheim, dieser Junge, niemals kann so ein Bürschchen so etwas getan haben.
Elizabeth sagte mir, dass sie mit mir sprechen möchte. Ihr Vorname ist Jens, richtig? Wie oft waren Sie in Loose Chippings? Einmal.
Gut, wann war das?
85.
Hatten Sie jemals
Streit mit
Derek?
Nein.
Sonntag gegen 22 Uhr bekam ich einen Anruf. Zur selben Zeit wie Ricky, dass wir nach Charlottesville müssen. Elizabeth und Jens hätten das Land verlassen.
Dear Officers Reed and Gardner, ich bin mir sicher, dass Sie bald in die Ermittlungen involviert sein werden bezüglich meines Verschwindens. Ich versuchte, Ihnen einige Mühen zu ersparen, indem ich Kopien der Briefe beilege, die ich meiner Familie und Freunden hinterlassen habe. Zweifellos werden Sie ohnehin intensiv in meinen Sachen herumwühlen. Bitte gehen Sie behutsam damit um und geben Sie alles meinen Eltern zurück. Vielleicht wollen Sie sie behalten. Ich nehme an, dass insbesondere Sie, Mr. Gardner, gerade sehr aufgeregt sein dürften. Deshalb tut es mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Bedauerlicherweise für Sie gehe ich wirklich aus dem Grund, den ich im Brief an meine Eltern erläutert habe. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Ermittlungen weiterführen wie bisher. Bestimmt werden Sie finden, wen Sie suchen. Was Liz mir über Ihre Ermittlungen in Loose Chippings erzählt hat, da kann ich nur sagen, dass ich zu so etwas nicht fähig bin. Es gibt noch viel zu tun, deshalb verabschiede ich mich jetzt. Versuchen Sie nett zu meinen Eltern zu sein. Sie werden auch ohne sie eine schwierige Zeit durchleben. Sincerely, Jens Söring.
Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 3. Das Alibi. Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Haysom und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Maja Schöne, Ben Hecker, Markus John, Christian Redl, Sebastian Rudolph, Stefan Schad, Thilo Werner. Musik: Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation: Manuel Gluschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz: Mara May. Regie: Iris Drögekamp. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
Mehr Informationen auf ndr.de/dasversprechen und dasversprechen.de.